Samstagabend kurz nach 21 Uhr Radio Powerwelle in Gelsenkirchen mit seinem Szenemagazin Backstage. Und heute haben wir zu Gast den Michael van der Loch. Grüß dich, Michael.
Hallo.
Hallo. Du hast auch Musik mitgebracht. Wie heißt denn das erste Stück?
Das erste Stück ist der W Blues.
Im World Wide Web, da ist man oft nur der Depp. Die ganzen bunten Seiten und das meiste sehen nur Nepp. Yeah, das Internet ist gar nicht nett. Man hängt nur vom Schirm ab und wird fett im World Wide Web. Im World Wide Web. Und ich frag mich in meiner Qual, ist das normal? Oder ist das vielleicht schon digital? Auf jeden Fall. Angebote für Senioren mit Geräten in den Ohren. Sie klicken heiter weiter vor Ekstase. Rutscht die Gleitsichtbrille von der Nase. Sechs Seiten öffnen leis der Greis. Denk schnell wieder raus. Ihr seid Fitness im Alter. Sieht heute irgendwie komisch aus. Und ich frag mich in meiner Qual. Den Knall. Oder ist das vielleicht schon digital? Auf jeden Fall. Ich kannte mal eine Frau, ich glaube, sie kam aus Halle. Doch sie sitzt jetzt im Bau, sie ging in eine Abo-Falle. Abo-Falle. Ein kleines W zu viel oder zu wenig. Entscheidet heute, ob du Kunde bist oder König. König. Und ich frag mich in meiner Qual, ist das normal? Oder ist das vielleicht schon digital? Auf jeden Fall.
Backstage in Gelsenkirchen mit Michael van der Locht und das erste Stück, was wir gerade gehört haben, das hieß nämlich
W Blues.
So, da klingt schon die Musikrichtung so ein bisschen aus dem Titel. Ist das, ist halt der Name hier Programm?
Der hat nicht mehr so viel Programm, wie er früher hatte, aber Blues ist doch noch ein großer Teil meiner Musik.
Seit Monaten bewirbst du dich hier um ein Interview, beziehungsweise du wurdest mir durch einen kunstbegeisterten Kollegen empfohlen, schon lange. Und jetzt bist du tatsächlich hier nach Gelsenkirchen gekommen, finde ich also total gut, wird auch die Hörer freuen. Und während du eine sehr junge Stimme hast, bist du aber schon ein paar Jahre dabei. Und wenn du jetzt mal ganz zurückdenkst, du bist auch Musiker, aber auch andere Dinge hast du gemacht. Was war das Erste, so, womit du dich künstlerisch befasst hast und wie lange ist das ungefähr her?
Oh, ich glaube schon ziemlich sehr lange. Ich komme so ein bisschen aus dem Grafischen auch. Liegt daran, meine Mutter war Grafikerin und da habe ich wahrscheinlich sehr viel in jungen Jahren mitbekommen und daraus auch einen Beruf gemacht und ein Studium hinterher und ja.
Aha, Grafikdesign studiert?
Nein, nicht Grafikdesign, sondern ich habe Lehramt studiert. Ich bin für Sekundarstufe 1 Kunst- und Musikerziehung, das leider nicht zu Ende gemacht. Und dann bin ich im Schriftsatzbereich eingestiegen und dann hinterher noch so eine Zusatzgeschichte gemacht. Nennt sich Industriemeisterdruck etc. Dann in den 90ern im Multimedia-Bereich angefangen.
Wie so viele?
Ein bisschen über die Webseiten gekommen, aber auch...
Ja, auch deine Webseite, die ist auf dein künstlerischen Talent gewachsen hier, mit dem starken blauen Hintergrund.
Ja.
Gut. Auf deine Website und die ganzen Sachen kommen wir dann gleich in einem weiteren Gesprächsblock. Ich denke, so lange halten wir hier durch. Du hast ja auch jede Menge Musik mitgebracht. Und die Stücke sind teilweise auch gar nicht so lang. Also in der Kürze liegt bei dir offensichtlich die Würze.
Ja, ich habe also immer noch dieses Single-Format irgendwie im Hinterkopf, wenn ich Dinge mache. Mhm. Ich finde aber auch, zu lang ist nicht mehr zeitgemäß.
Weil der eigentliche Blues, wenn man mal so zurückdenkt in die 60er, das waren ja oft ellenlange Stücke, wo jeder mal durfte.
Ja, die Norm war, denke ich mal, die Seite einer Langspielplatte.
Genau. Genau. Ja, Michael, mich freut, dass du hier bist. Du hast ja jetzt im Prinzip ganz lange schon deine Finger drin in der Szene. Wann fing das denn mit der Musik an? Weil das ist ja die Ausrichtung dieser Backstage-Sendung. Jetzt bist du so Anfang 50 und siehst aber noch jung aus. Und wann ging das los? Und vor allen Dingen, wo ging das los? Warst du immer da unten in den Alpen unterwegs?
Nein, ich bin gebürtiger Homberger.
Duisburg?
Also heute Duisburg, früher war es Homberg. Aha. Bisschen Lokalpatriotismus. Und mit der Musik habe ich angefangen mit 15. Da habe ich einfach mal eine Gitarre bekommen von meinen Eltern und so einen uralten Dynakordverstärker, also alles nichts Hochwertiges.
Heute gefragte Sammlerstücke?
Oh, ich hätte sie noch.
Ja.
Das stimmt. Die leben aber definitiv nicht mehr.
Hast du nachgeguckt?
Hab ich nachgeguckt, ja. Mhm. Ich habe auch so einen Verstärker nie mehr wieder gesehen. Man sieht da viel, wenn man mal durchs Internet streift, aber diesen nicht. Mhm. Leider. Der hat mir aber auch so manchen Stromschlag versetzt. In so einem Zustand war er wohl damals. Und dann kam auch diese berühmte Radiozeit, wo man so Dampfradios irgendwie gesammelt hatte und die aufeinander getürmt hat und mit irgendwelchen selbst gelöteten
Gitarrenkabeln.
Gitarrenkabeln und Vorverstärkerchen da gebastelt hat. Bis so mal wir in der Lage waren, uns die ersten vernünftigen Instrumente zu besorgen.
Das war so Anfang der 70er, schätze ich mal so, ne?
Das war so zweite Hälfte 70er, würde ich sagen.
Ah, ja.
Mitte, zweite Hälfte 70er.
Da gab es ja durchaus auch schon den Mesa Boogie und also auch schon Verstärker hier Marshall, das gab es alles schon, ne? Wenn man Geld hatte.
Ja, wenn man Geld hatte, gab es die, ja. Also ich muss sagen, mein Vater hat mich damals sehr gefördert. Der hat mir zu einer Gibson-Gitarre verholfen, die damals noch keiner hatte.
Aber die hast du immer noch?
Die habe ich immer noch, ja.
Halt mal hoch für die Hörer hier, der alte Scherz. Ja, die hast du immer noch und Gibson Les Paul oder SG?
Eine Gibson 335.
Ach, sogar der 335er, sehr schön. Ja, prädestiniert eigentlich mehr für Jazz, ne?
Ja, diese nicht. Die normale 335 ist aus Ahorn. Also ist eigentlich eine Sperrholzgitarre, aber ich sage mal, große Teile Ahorn drin. Und die ich habe, das ist wurde bis 74 gebaut. Die ist aus Walnussholz, die ist ziemlich rockig eigentlich. Also mein großes Vorbild war früher Alvin Lee von Ten Years After. Für I'm Going Home bin ich also gestorben, wenn ich gewusst hätte damals, wie es funktioniert. Und der spielte so eine Gitarre und die musste ich haben.
Gut. Das war ja dann auch ein Idol von dir. Auf die Idole kommen wir ja gleich auch noch. Ich würde sagen, aber weil du auch sehr viel Musik mitgebracht hast und die Stücke sind teilweise gar nicht so lang und du hast die CD hier im Prinzip schon so zurecht gemacht, dass man auch zwei Stücke hintereinander hören kann. Vielleicht sollten wir das tun. Und zwar, Moment, jetzt gehe ich mal zu der CD. Da ist sie nämlich. Und du hast auch eine Reihenfolge mir sogar schon gemailt. Wollen wir mal schauen. Hier ist dann die Reihenfolge auch drauf. Zwei Stücke hintereinander, geht das?
Das geht, ja.
Okay, klar. Also jetzt nochmal Michael van der Locht mit
Tage mit G
und
Der Kleinanleger.
Vorgestern treffe ich einen Freund, von dem ich lange nichts gehört. Er ist in meinem Alter und das hat mich verstört. Gesundes Leben, viel Sport und Alkohol fast keiner. Alles in Maßen, meine ich zu ihm, nur Schnaps aus dem Eimer. Irgendwie hat's dann doch bei mir Eindruck gemacht und ich gehe gleich zum Checkup nächsten Morgen um 7:30. Wir nehmen ihn erstmal Blut zum Untersuchen ab, doch ich sag, nee, ich komm lieber wieder, wenn ich mich eh geschnitten hab. Auch wenn das Ergebnis die Laune nicht grad hebt. Den Einstich, den hab ich nur knapp überlebt. Das nie wieder war, was ich mir schwor. Gesund lebt man nicht länger, kommt einem nur länger vor. Ich trinke nur noch an den Tagen, die mit G enden. Dann wird sich mein Zustand bald zum Besseren wenden. Ich halte durch und bleibe hart, mache einen neuen Start. Ich trinke nur noch an den Tagen mit G und Mittwochs. Gestern treffe ich Klaus, den ich lange nicht gesehen. Oder hab ich's nur irgendwie geschafft, ihm aus dem Weg zu gehen? Mensch, bist du fett geworden, war der erste Kommentar dieses ausgemergelten Typen ohne Zähne, ohne Haar. Ich sag danke, mir auch. Und wie geht's deiner Frau und Kindern? Er lässt nicht locker. Kommst du immer so gut über den Winter? Jetzt reicht's, denk ich mir, und fasse neuen Mut. Sag, kommt die Glatze bei dir eigentlich schon vom Skorbut? Heute meine ich, dass es gar nicht schaden kann, ein paar Gramm zu verlieren, und so gehe ich es an. Mein Plan ist genial, und das sage ich ganz vermessen. Einfach zwischen den Zwischenmahlzeiten nichts mehr zu essen, oder? Ich esse nur noch an den Tagen, die mit G enden. Dann wird sich mein Zustand bald zum Besseren wenden. Ich halte durch und bleibe hart, mache einen neuen Start. Ich esse nur noch an den Tagen mit G und Mittwochs. Den Tagen, die mit G enden, dann wird sich mein Zustand bald zum Besseren wenden. Ich halte durch und bleibe hart, mache einen neuen Start. Ich trinke nur noch an den Tagen mit G und Mittwochs. Von Beruf, da fährt er Taxi schon seit Jahren, hat ein ausgeglichenes Wesen, lebenserfahren, ist zufrieden und auch finanziell autark. Doch jetzt beschleicht ihn ein Gefühl besonders stark, dass er seiner Frau eigentlich nichts Besonderes bieten kann. Schaut sich immer öfter neidisch all die anderen an. Eines Tages trifft er seinen Schulfreund Frank, der ist Investmentberater bei der Bank. Der bietet ein Konzept, das den Kontostand schnell hebt. Bombensicher, felsenfest, mach doch einfach mal den Test. Jetzt wird der Kleinanleger mit Aktiendepot nur noch Börsensender zu Hause im Büro. Er ist Kleinanleger und im DAX ist ein Vermögen zu erwerben nur ein Klacks. Die Krise ist noch nicht das Ende, vielleicht gibt's ja Dividende. Kauft sich einen Aktienfonds, überhört am Schluss den Gong. Der Rat des guten Freundes hatte es gebracht. Er denkt, warum habe ich das nicht früher schon gemacht? Surft auf der Welle des Erfolges in der Brandung, im Haifischbecken jeder Aktionärsversammlung. Doch Erfolg gibt's nun mal nicht ohne Glück. Das ist launenhaft und zieht sich gern zurück. Den Rückschlag, meinte Frank, gleichen wir schnell aus. Zieh doch einfach Kapital aus deinen Notreserven raus. Das Geld fürs Studium der Kinder verleihen wir nicht minder. Bevor es einer merkt, da ist es auch schon wieder drauf. Ich hab den heißen Aktientipp
Ganz groß im Kommen sind die Inder. Da ist jede Menge für dich drin. Auf den Zug, da springst du doch auf. Er ist klein, Anleger und dem Dachs ist ein Vermögen zu erwerben nur ein Klacks. Die Krise ist noch nicht das Ende, vielleicht gibt's ja Dividende. Kauft sich ein im Aktienfonds, überhört am Schluss den Gong. Heute säuft der Fusel, Frauenhaus sind weg. Und mit Hilfe seiner Bank ist er jetzt vogelfrei. Nichts von all dem hat geklappt, die Frau hat sich noch Frank geschnappt. Er selbst lebt jetzt vor der Börse im Camp von Occupy. Da ist er neues Mitglied seit dem Crash, gibt er nicht mehr viel auf Anlegergewäsch. Doch die Einsicht kommt zu spät und er die Welt nicht mehr versteht, als er hört, dass Occupy bald an die Börse geht. Er war Kleinanleger, doch beim DAX wird heute sein Gesicht so weiß wie Wachs. Denn er hat sich übernommen, am Ende seinen Tritt bekommen. Hochmut ist hier fehl am Platz, sein Schicksal macht beklommen. Du armer Kleinanleger, du. Aber so wie dir geht's vielen Leuten. Geht schon irgendwie weiter vielleicht. Hier, nimm noch mal einen Schluck. Dann wird's besser, glaub mir.
Die Backstage in Gelsenkirchen und zu Gast Michael van der Locht. Und der hat eine ganze Menge zu erzählen. Zum Beispiel über das gerade gehörte Stück, das hieß nämlich Der Kleinanleger. Michael, das hat durchaus eine Bedeutung, dass das so hieß.
Ja, die Bedeutung ist einfach nur, dass ich mich darüber geärgert habe, dass auch nach Bankenkrise und nach Bankenrettung und wie man es immer nennen mag, immer noch Leuten oder immer noch mehr Leuten Aktien angedreht werden, dass man rund um die Uhr mit Börsennachrichten zugepflastert wird und dass da eigentlich den Leuten Dinge verkauft werden, die sie gar nicht einschätzen können.
Also zufriedene Menschen werden Bedürfnis geweckt und in ihr eigenes Unglück gezerrt.
Davon handelt das.
Und der Banker hat eine schöne Provision, dem passiert ja relativ wenig.
So ist es leider.
Ja, du hattest ja gerade im Backstage-Bereich, so wir sprechen ja auch, wenn wir nicht online sind oder auch nicht auf On-Air sind, da hattest du ja auch schon gesagt, es gab Orvin Lee, es gab Vorbilder. Da über die Vorbilder hatten wir uns jetzt eigentlich noch nicht so wirklich viel unterhalten, aber in dem Moment, in dem du sozialkritische Texte mit einem Augenzwinkern bringst, das hat ja jetzt im Prinzip mit den alten Blues Heroes nicht so viel zu tun.
Nein, ich habe wahrscheinlich sehr früh Hannes Wader gehört, der mich sehr beeindruckt hat. Hannes Wader und Werner Lämmerhirt, A, von der akustischen Gitarre, die mich auch früh reizte, und auch von den Texten her.
Leo Kottke?
Leo Kottke auch, obwohl Leo Kottke mehr im Instrumentalen,
ja,
weil halt nicht deutsch singend ist.
Dann wäre der Lämmerhirt das Pendant dann zu Martin Kolbe mehr so, ne?
Ja, kann man so sagen.
Ja, ja, die kenne ich auch alle. Und Hannes Wader war ja auch immer mein Ideengeber beim Songwriting, ist schon ganz gut der Mann. Und auch oft in Gelsenkirchen zu Gast, der kommt ab und zu mal vorbei. Die anderen Titel, die gleich kommen werden, versprechen auch sozialkritische Inhalte. Und da kommen wir dann auch entsprechend gleich nochmal drauf. Idole hast du ja gerade genannt. Du komponierst offensichtlich selber.
Ja.
Seit wann ging das los, so mit diesem Antrieb, dass man selber was Eigenes komponiert?
Auch eigentlich schon während der ganzen Zeit. Unsere ersten Stücke waren eigentlich eigene Stücke, natürlich stark immer beeinflusst von Leuten, die wir gut fanden und von Musik, die wir gut fanden.
Wer ist wir?
Ich sage es mal, zu Schulbandzeiten haben wir da schon angefangen. Da war zum Beispiel die Gruppe Kran eine ganz, ja, ganz ideengebende Geschichte.
Helmut Hattler.
Helmut Hattler.
Ein Idol für viele Bassleute.
Absolut, ja. Dem sind wir sozusagen nachgereist. Aber das ist immer nur phasenweise gewesen. Dann kam eine Jazzphase, eine ganz dicke Jazzphase. Ich hatte das Glück, damals einen super guten ungarischen Pianisten kennenzulernen. Der war schon 31, der war für mich steinalt. Spielte aber von den 31 Jahren schon 25 Jahre Klavier und war ein exzellenter Jazzmusiker. Und wir haben fast jede Woche die Donnerstagnacht in Essen auf der Rüttenscheider Straße gejammt. Da verkehrten damals so unbekannte Leute wie Helge Schneider, der da, jetzt habe ich einen Hänger.
Ja, macht ja nichts. Also, der auch in Essen-Steele da bekannt war, ne, in dem Szenelokal am Bahnhof. Und heute ja ganz andere Sachen macht, durch Katzenklo sich saniert hat. Ne? Ja. Alle Tierfreunde haben sich diese CD gekauft. Selbst ich habe versehentlich von dem hier was rumstehen. Ja, und er hatte auch in dem Manta der Film hatte eine Gastrolle gespielt. Das ist einer der meistgesehenen Nachkriegskomödien überhaupt.
Das soll man nicht sagen, ja.
Ja, genau. Und jetzt vielleicht die Bedeutung der Texte. Ich meine, das liest sich ja, auf deiner CD ist es so. Die ersten 10 Texte haben deutsche Titel und dann geht's los mit den englischen Titeln. Und die Songs werden dann auch länger. Also immer wenn die Songs deutsch sind, haben die Songcharakter und sind kürzer.
Ja, du sagtest gerade sozialkritisch. Ich sage, ich versuche es so mit einem leichten Schmunzeln von einer leicht erhöhten Position her zu bringen. Wobei ich oft von der leicht erhöhten Position runterfalle. Wenn die Songs englisch sind und länger sind, dann liegt der Fokus auch viel auf dem Instrumentellen, weil ich auch mit Leib und Seele Gitarrist bin und versuche mich da sozusagen auszuleben.
Da kommen wir gleich drauf, unter anderem auch auf deiner Homepage sind ja ein paar sehr schöne Gitarre-Soli, die stammen also von dir?
Ja.
Okay. Deshalb werden wir dann im zweiten Teil der Sendung auch wieder mehr den instrumentalen Michael van der Locht kennenlernen.
Okay.
So, jetzt vielleicht, du sagst mit einem Augenzwinker, mit einem Schmunzeln. Also die Texte haben Bedeutung, aber du bist nicht verbiestert. Du bist nicht der, der die Gitarre als Maschinengewehrersatz betrachtet, um den Gegner eins reinzuwürgen. Du willst nur auf Missstände aufmerksam machen.
Hat ja auch gar keinen Zweck. Denn ich glaube, da die Sache kann die Gitarre nicht erfüllen. Da muss man ganz andere Wege gehen, wenn man es denn möchte. Ich sehe mich so als den Zaungast bei vielen Geschehnissen. Und reflektiere da nochmal drüber.
Wo reflektierst du?
Ja, ich
kann. Zu Hause oder in der Eisenbahn?
Wo ich gerade bin, an allen möglichen Orten. Viel, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin.
Hast du lieber so ein kleines Aufnahmegerät, wie wir das hier auch verwenden? Hast du sowas immer dabei?
Habe ich auch schon mal dabei, ja.
Okay. Erst waren das ja diese Diktiergeräte, noch mit Kompaktkassetten und zunehmend wurden die Geräte kleiner und haben heute digitale Speicherkarten. Ja gut, Michael, jetzt hast du so viel Musik mitgebracht. Mit deiner Erlaubnis würde ich sagen, wir hauen auch jetzt gleich wieder 2 Stücke ins Mikrofon, was ja unsere Hörer sehr lieben werden. Es sei denn, die Stücke sind sehr lang. 4 und 5.
Ich würde mal sagen, effektiver wären 4 und 6.
Okay, und Stück 4 und 6 von Michael van der Locht. Das erste heißt?
Die Haarwanderung.
Okay, und das zweite?
Paradiesvogel.
Bis gleich, Leute.
Zur Geburt bedeckt uns feiner Flaum. Auf dem kleinen Kopf, man ahnt ihn kaum. Doch bald schon fängt es an zu sprießen. Wenn wir nur die Haare wachsen ließen, dass der lange Weg vom Mond zur Erde mit Haareslängen ausgemessen werde. So geht es ohne Unterlass bis hin zur Lebensmitte und jetzt das. Dem ersten Grau wird über Nacht Lichter, bald die Haarespracht. Scheitel wird bei vielen breiter. Doch dadurch wirkt es auch nicht gescheiter. Wohin ist der Haare blonde, braune, schwarze Schar? War ich doch stets ein lockerer Jüngling mit viel Haar. Fragt sich mancher still und leis, weil die Antwort er schon weiß. Die Haare wandern langsam unbemerkt an andere Körperstellen aus. Und das verstärkt, bei Männern sind's die Augenbrauen, der Bart, der Hintern und die Klauen, Rücken, Beine, Ohren, Nase, da wirkt's wie Blumen in der Vase. Bei Frauen, das verwundert wieder, lassen sie sich gerne auf Zähne nieder. Zähne. Sie wandern so nach überall, wo sie nicht nötig sind auf jeden Fall. So wird gerupft, gezupft und epiliert. Nur ganz oben, da kommen sie nie wieder, garantiert. Ja, ganz oben, da kommen sie nie wieder, garantiert. Garantiert. Neulich beim Konzert, da fiel er mir als erstes auf. Alter kleiner Mann mit Tattoos, Fransenjacke, Cowboyhut. Sein kleiner Hund heißt Ruby und er ist lustig drauf. Gibt den Paradiesvogel, nervt mit gefälschtem Lebensmut. Und er fragt mich, fängst du bald zu spielen an? Ich sag nee, heute bin ich um 9 erst dran. Dann erzählt er mir von seinen 32 Jahren. Jetzt ist er Single, hat Diabetes und sein kleiner Hund ist ein besserer Freund, als es ihm die Frauen jemals waren. Ich will spontan was sagen, doch ich halte besser meinen Mund. Frag, wie lange ich spiele und ob das schwer ist. Habe früh begonnen, sag ich, weiß nicht, wie lange das her ist. Paradiesvogel, gelebte Insolvenz, vom Lebensplan die Hälfte, verkrachte Existenz. Er ist der penetrante Kerl, den du aus jeder Kneipe kennst. Ansonsten einsam und allein, erfährt er Mitleid nur begrenzt. Sein kleiner Hund ist, wie es scheint, am Schluss der einzig echte Freund. Luftgitarre spielt er auch, meint er zu mir ganz wichtig. Zeigt mir seine Handyfotos, wo die Leute lachend schauen. Fühlt sich gut bei seiner Show, alles Elend wird nichtig. Merkt gar nicht, dass sie nichts anderes sehen als den alten Clown. Noch bevor der Abend rum ist, er mittendrin, nimmt der Ruby und verschwindet nach, wer weiß wohin. Paradiesvogel, gelebte Insolvenz, Lebensplan die Hälfte, bekrachte Existenz. Er ist der penetrante Kerl, den du aus jeder Kneipe kennst. Ansonsten einsam und allein, fährt er Mitleid nur begrenzt. Sein kleiner Hund ist, wie es scheint, am Schluss der einzig wahre Freund. Paradiesvogel. Paradiesvogel. Einzig wahre Freund.
Backstage in Gelsenkirchen mit Michael van der Locht und wir haben jetzt im Hintergrund schon wieder so viel gequatscht, dass wir ganz vergessen haben, dass wir ein Interview machen. Es ging um alte Musikgeräte. Du hast hier mal die Gitarren hängen sehen, Michael van der Locht. Wie war das denn bei dir? Hattest du auch früher alte Gitarren? Hast du immer noch so alte Schätzchen?
Oh ja, mittlerweile hat sich wieder einiges angesammelt. Über mehrere Jahre hatte ich mal wirklich nur zwei Gitarren. Aber es ist so, zwei Gitarren können nicht alles abdecken. Und da will man auch mal wissen, wie klingt eine Telecaster, wie fühlt sich eine Les Paul an. Muss ja nicht direkt im Original sein, kann auch mal eine
Japan-Kopie sein.
Kann auch mal eine Epiphone sein, kann auch mal eine Squire sein. Ja. Und kommt ja auch ein bisschen drauf an, wer die Saiten drückt, sage ich mal immer.
Das ohne stimmt.
Jetzt mich da sozusagen hoch.
Nein, aber ich denke mal, die Hörer haben lauter gestellt, die haben nicht abgedreht, also wird das hat schon Hand und Fuß. Ich hatte ja auch schon Gelegenheit, vor dieser Produktion mal reinzuhören. Da spielt schon einer, der schon ein paar Jahre Erfahrung mitbringt. Michael, du hattest auch von Effektgeräten gesprochen, du hattest auch den alten Tube Screamer.
Ja, da bin ich auch so Jäger und Sammler und ich habe von einem Ex-Musikkollegen sozusagen, von dem ich wusste, dass er lange nicht mehr spielte, eines Tube Screamer erhalten, 808 noch, ich weiß nicht, wer ihn kennt, weiß, was es ist und wie die, welchen Wert diese Dinger haben.
Dreistellig mindestens.
Ja, und der war von 1980, vom Produktionsbeginn, ich denke mal vom Januar, laut Seriennummer und komplett original erhalten. Eigentlich mein wertvollstes Effektgerät.
Hast du verkauft, oder?
Ich habe ihn verkauft für eine Gitarre. Ich habe mich dann für eine Gypsy-Jazz-Gitarre interessiert und die musste ich haben. Und da ich das Ganze kostenneutral halten wollte, habe ich ihn
dann
schweren Herzens verkauft. Aber ich bin jetzt nicht ohne Effektgerät. Ich habe immer noch einen ganzen Haufen. Aber so geht es, glaube ich, jedem Musiker. Man ist immer auf der Suche nach dem richtigen Sound und findet ihn dann trotzdem nur für eine begrenzte Zeit.
Auch ich habe Effektgeräte, du hast gerade Interesse gezeigt, hast mal in die Schubladen geschaut. Ich denke, davon kennst du auch das ein oder andere noch, ne?
Oh ja, das sind also Wegbegleiter. Diese Smallstone und diese, wie heißt sie, Ratte? Ratte, genau.
Jo.
Und dieses Diamond Wawa.
Fasspedal. Ja,
die sind mir alle schon mal über den Weg gelaufen oder ich hatte sie auch selber.
Oder man ist mit nackten Zehen dran hängen geblieben und hat geflucht an den scharfkantigen Dingern.
Ja.
Allein beim Batteriewechsel brauchte man sehr viel Werkzeug. Da musste man erst die ganzen Bodenplatten abschrauben.
Ja, genau.
Nicht wie heute, so Snap-in oder so, wie das heute so üblich ist. Ne? Damals hat man als Musiker noch, musste man auch nebenbei noch Handwerker sein.
Ja, ist klar. Ich meine, es gab die ganzen Möglichkeiten nicht heute. Und heute ist ja Modeling ein ganz großes Thema. Wiewohl ich das dann in kleinem Maße mitmache, aber immer noch fürs Analoge bin und am liebsten so einen kleinen Röhrenverstärker mit einem kleinen, nicht so High-Gain-Verzerrung habe. Und
schönen kleinen Crunch-Distortion, dass man den Song immer noch raushört. Wie ist das denn live, wenn du jetzt auftrittst? Jetzt hast du ja gerade hinten im Backstage-Bereich schon gesagt, du trittst sowohl alleine auf, als auch mit akustisch organisierten Formationen manchmal, als auch mit so einer Art Band-Setup. Kannst du dazu was vielleicht sagen? Was ist die bevorzugte Form?
Habe ich gar nicht bevorzugte Form. Ich nehme es so, wie es kommt. Liegt auch daran, wie die Termine liegen. Ich habe die letzten 2 Jahre sehr viel akustisch gespielt mit einem Bassmann, der einen akustischen Bass spielte. Und wir haben sehr viel Wert auf zweistimmigen Gesang gelegt.
Und welche Stimme hattest du?
Kommt drauf an.
Wie hohe?
Kommt drauf an, wer. Ja, nee, muss nicht sein. Also,
welche Tonlage hast du, Tenor?
Ich denke mal, ja. Ja. Ich kann meine Stimme selber natürlich nicht so gut einschätzen.
Ja, du sagst, du spielst auch nach Noten sogar und bist also für einen Rockmusiker eher untypisch.
Ja.
Du bist auch eigentlich kein typischer Rockmusiker.
Bin ich auch nicht. Ich komme so ein bisschen vom Jazz und bin so durch die Genres gestreift während meiner musikalischen Zeit. Ja. Und die Notengeschichte ist einfach nur, ja gut, vom Studium her natürlich, da musste man es können. Und da ich auch noch viel Unterricht gebe, bin ich also sozusagen mit Noten einigermaßen auf gutem Fuß.
Heißt, du musst, obwohl du Musiker bist, manchmal morgens früh aufstehen?
Ja, ist ein Märchen, das für Musiker immer bis in die Puppen schlafen.
Die schlafen immer bis kurz vor 20 Uhr, weil dann Lidl schließt und dann kann man das Leergut nicht mehr wegbringen.
Ja, okay. Nein?
Das
sind dieselben Dinge, wie kommt ein Musiker aus der Kneipe raus.
Ja. Genau. Ja, jetzt vielleicht, was ist passiert? Wovon kann man den Leuten abraten? Oder was war ein sehr schönes Erlebnis? Hattest du mal ein Konzert, was besonders hängen geblieben ist?
Ja, ich denke da mal an so eine Reise. Wir hatten mal einfach so eine Sessionband gebastelt mit 4 Leuten. Der Bassmann, der spielte vertraglich im Senegal bei Neckermann Reisen, man glaubt es nicht. Der hat aber immer ein halbes Jahr einen Job und ein halbes Jahr nicht. Und dann haben wir mal ein paar Proben gemacht und sind dann im Sommer nach Paris gefahren und haben gesagt, wir werden schon irgendwo unterkommen und auftreten können. Haben unterwegs auch noch ein bisschen geprobt und uns natürlich über die Grenze geschummelt, weil früher waren die Grenzen noch nicht offen, da musste man
Personalausweise haben.
Nee, wir mussten Zollpapiere haben für unseren Kram. Wir kamen in Lüttich an die Grenze und die sagten, ja, Sie haben aber die falschen Zollpapiere.
Oh,
und dann sind wir über so einen kleinen Grenzübergang mit Winken durchgewunken worden sozusagen. Ja, und dann kamen wir in Paris an und wie es immer so ist, im August in Paris, die Stadt ist eigentlich leer, zumindest leer von Einheimischen. Wo sind sie? Im Süden. Wir also auf die RN7 und Richtung Süden gedüst, wollten natürlich bis zum Meer, sind wir nicht ganz gekommen, aber war trotzdem sehr, sehr schön. Wir konnten unterwegs proben, so an Truckstops und hatten dann auch immer gleich Publikum und jede Menge Getränke und sind dann bis Avignon gekommen.
Schöne Port Avignon, oder
was? Ja, genau. Das, also so zwischen Stadt und Rhône war so ein Künstlermarkt. Und da haben wir einfach mal gefragt, da haben wir einen Job gekriegt für 14 Tage. Man glaubt das nicht. Für die Wahnsinnsgarde von 30 Franc pro Nase und einem Teller Essen.
Ja.
Wechselnd und Getränken unserer Wahl. Unser Job war immer von 10:30, also
Abends
10:30 bis 3:30 morgens.
Gut, beste Zeit. Das passt ja zum Musikerleben sehr gut.
Ja, und danach sind wir dann immer noch irgendwie an der Dash gefahren zum Pennen.
Also,
das war eine Sache.
Hast du immer noch Kontakt?
Habe ich noch, ja, klar.
Heute per E-Mail?
Nö, nicht per E-Mail. Wir haben schon, ja gut, wir haben natürlich Facebook, wir haben alles, okay. Da ist man ein bisschen enger
beieinander. Ja, da kommen wir nämlich gleich auch drauf. Du bist ja sehr modern, was die modernen Medien angeht. Jetzt hast du 2 Songs, Michael van de Locht, die hast du jetzt gesagt, die gehören zusammen. Jetzt spiele ich mal 2 Stücke, das eine ist sogar ein bisschen kürzer, das war einmal hier diese Geschichte hier auf deiner CD.
die Self-Jam.
Die kommt als zweite.
Ne? Die kommt als zweite.
Und dann hattest du als erstes, soweit ich mich erinnere, hier oben noch als ausgesucht mit,
ah, dieses
mit dem hier, ja. Arsch an der Wand.
Mit dem Arsch an der Wand, ja.
Michael van der Loch, bis gleich, Leute.
Leben besteht im Großen und Ganzen aus verpassten Gelegenheiten und Chancen. Bin nie vorbereitet, hab nichts in der Hand. So steh ich oft da mit dem Arsch an der Wand, mit dem Arsch an der Wand. So ging es mir schon in jungen Jahren. Bei Lausbubenstreichen war ich wenig erfahren. Die anderen waren schon längst weggerannt. Nur mich kriegte man dran mit dem Arsch an der Wand, mit dem Arsch an der Wand. Ich interessierte mich auch für das schöne Geschlecht, doch früh zu heiraten war mir nicht recht. Denn gerade in schlechten Zeiten hält die Liebe nicht stand. Doch bald hing ich am Haken mit dem Arsch an der Wand, mit dem Arsch an der Wand. Neulich, da kam der Gerichtsvollzieher und wollte mein Geld, doch ich hatte nichts mehr. Er nahm meine Gitarre und da wurde ich sauer. Doch was soll man machen mit dem Hintern zur Mauer, mit dem Hintern zur Mauer? Ja, so ist es. Heut vor dem Publikum, nicht vorbereitet und flachse dumm rum, ohne Konzept, ohne Sinn und Verstand. Aber ich muss jetzt was bringen, steh mit dem Arsch an der Wand, mit dem Arsch an der Wand. Einmal wird es so sein, da holt er mich ab. Gevatter Hein bringt mich in mein Grab. Doch den Ernst der Lage hätte ich sicher verkannt. Und dann werde ich da liegen mit dem Arsch an der Wand, mit dem Arsch an der Wand, mit dem Arsch an der Wand. Jawoll. So wird es sein. Machen wir es nicht so gut. Machen wir es gar nicht so gut. So machen wir nichts. Thank you.
Der letzte Part, der letzte Take, die Backstage. Und immer noch Michael van der Locht. Und wir haben hier hinterrücks so viel zu verhandeln, als wären wir alte Bekannte schon. Aber das hat bestimmt was mit einer ähnlichen Biografie zu tun. Der Michael?
Da gehe ich von aus. Alles nach allem, was ich hier gesehen habe.
Du bist eigentlich auch Lehrer, hast du mir gesagt, im Backstage-Bereich. Und machst ja auch als Musiklehrer weiter. Das ist ja ein Zweig deines Tuns.
Ja, ich habe momentan, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube so 13 Schüler, die ich die Woche über durchschleuse.
Ja.
Für die ich natürlich auch immer fleißig vorbereite.
Montag bis Freitag.
Ja, so über die Woche verteilt.
Ja, dann trittst du auch manchmal auf und da hast du gerade gesagt, der nächste Auftritt im Monat März, wir haben ja jetzt den ersten Samstag im März, der ist dann sogar mit deiner Band, da wusstest du den Termin auswendig.
Ja, das ist der 23. März.
Und wo spielst du da?
Spielen wir in der Homebase sozusagen in Alpenfehn, ja. Als etwas dörflich, in einer uralten Kneipe, die ist 150 Jahre alt und sieht auch so aus, mit Stuck an der Decke. Und da haben wir also viele schöne Zeiten verlebt und haben gedacht, wir haben jetzt einen neuen Schlagzeuger und sind ziemlich druckvoll. Wir machen also unser Auftaktkonzert in dieser Kneipe, nehmen auch keinen Eintritt, wir machen einfach nur mal Just for Fun.
Richtung Blues?
Richtung Bluesrock, es gestaltet sich schon ein bisschen härter in dieser,
okay.
In dieser
Kombi. Wie man ja im Laufe dieser Sendung auch schon gemerkt hat, da sind ja ziemlich viele Facetten in der Musik. Und wenn du mal wiederkommst, dann gehen wir mal ein bisschen genauer auf Musiktheorie und solche Geschichten ein. Heute, das kann ja eigentlich nur ein Auftakt gewesen sein, ne? Weil du hast jetzt so viel eigentlich im Grunde erlebt.
Ja, wenn man so lange dran ist, ist klar, dass man sich also für ganz viele Dinge interessiert. Führt am Ende auch dazu, dass man jetzt nicht wirklich einen durchgehenden Musikstil hat oder nicht durchgehende eine Lieblingsmusik. Aber
gibt es denn etwas, was man den Leuten, die jetzt anfangen Musik zu machen oder die du auch betreust in deinen Kursen, was man den Leuten sagen könnte? Oder gibt es jemanden, den du magst, dem du vielleicht einen Gruß zukommen lassen willst?
Ja, was könnte ich den Leuten sagen? Ich würde auf alle Fälle, wenn ich jetzt nochmal zu tun hätte, meine Ziele etwas straighter verfolgen.
Keine Umwege.
Das erfordert natürlich auch Opfer, aber wenn man es wirklich will, kommt man auch dahin, wo man hin will. Und man muss hart sein, man soll sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Und es gibt auch viele Leute in diesem Geschäft, wie es man nennt, die einem nichts Gutes wollen. Wir hatten auch so, wie heißen die Dinger, so Gastro-Events-Geschichten und so. So Sachen bitte meiden. Die tun nicht gut.
Dann kommt auch im Endeffekt kein gutes Gefühl auf und man ist dann frustriert.
Das ist dann nur noch ein Job, das ist nur noch Arbeit. Man steht da und strippt seine Sachen runter, da ist nichts
mehr. Und manchmal hören die Leute gar nicht so genau zu. Wie ist das denn mit deiner CD? Jetzt haben wir ja heute nur die Hälfte der CD vorstellen können, wegen der begrenzten Sendezeit. Wenn man die CD gerne kaufen will, wie kommt man da ran? Überhaupt, wie kommt man an dich heran, Michael?
Ja, an mich kommt man natürlich, wie es heute so schön ist, übers Internet heran. Ich habe da mehrere Seiten, vielleicht die gängigste wäre Duologen, also www natürlich, dann duologen.de. Das ist so meine Poetry Slam Seite, da bin ich mit dem Rainer Wüst, einem Schriftsteller, unterwegs.
Den können wir grüßen. Hallo Rainer.
Hallo Rainer, wenn du mich gerade hörst, natürlich.
Mach da.
Und mit dem trete ich auch wieder auf am 17. April.
Genau. Und das alles kann man unter www.duologen.de nachlesen.
Ja.
Die CD ist nicht sehr teuer. Du sagst, wenn die Leute sympathisch sind, kann schon mal vorkommen. Einstelliger Betrag.
Kann schon mal vorkommen, ja.
Gut. Denke ich auf jeden Fall. 15 Stücke sind drauf, eins schöner als das andere. Und ja, ansonsten, Michael, gibt es noch etwas, was du der Umwelt mitteilen willst?
Nö, eigentlich nicht.
Ja, wir werden, wenn alles gut läuft und du uns hier dieses Copyright gleich noch unterschreibst, die ganze Sache unmittelbar nach dieser Sendung nochmal unter www.gerockt.de, so heißt unsere Page, nochmal posten. Du gestattest, dass wir von dir Bilder verwenden, die wir im Internet finden?
Ja, klar, natürlich.
Dann bekommen wir keine Probleme.
Das nicht, ich habe aber auch welche zur Verfügung gestellt. Ich
gut.
In der letzten Mail waren.
Richtig. Und in der Technik, wie immer, der Andi Reifenrad, der das alles hier wieder seriös gestalten wird, den einen oder anderen Hänger rausfiltern, sodass die Hörer den gar nicht mitkriegen. Ansonsten, Michael, es war ein sehr interessantes Gespräch für mich. Hat mich auch gefreut, dass du diesen weiten Weg gemacht hast hier nach Gelsenkirchen. Aber du bist ja auch ein alter Ruhrgebietsmensch.
Das bin ich, ja.
Ich wünsche dir daher bei deinem weiteren Multi-Werdegang, was du da alles machst, ne, extrem, dass du gesund bleibst, viel Erfolg hast. Und würde mich sehr freuen, wenn wir mal wieder was voneinander hören. Und du hast jetzt noch ein letztes Lied ausgesucht, was du meinst, was die Sendung schön abschließt. Das wäre dann nochmal Michael van der Locht mit.
Das wäre Winter Mood at Seaside, ist ein Instrumentalstück. Und ich habe da so ein bisschen die Stimmung an einem nebligen Wintertag an einer See im Hinterkopf.
Schön. Michael van der Locht, alles Gute. Die Backstage ist damit für den Monat März durch. Und ich hoffe sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Macht's gut, Leute.
Tschüss.